Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorawa Mikrofon und Studiogast
Silvia Armbruster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio. Hier am Mikrofon im Studio ist Ralf Snorawa und als Studiogast habe ich Silvia Armbruster. Silvia Armbruster ist dieses Jahr Regisseurin bei einem Stück, das demnächst am 12. Juni, Premiere feiern wird bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall im Globetheater. Das Stück heißt Chick und ist, glaube ich, allseits bekannt, vor allem unter Jugendlichen. Und bevor wir aber zum Stück kommen, wollte ich eigentlich ein bisschen was zur Person wissen, zur Regisseurin. Das erste Mal bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall jetzt dabei?
Das allererste Mal, ja. Nein, Entschuldigung, bei den Freilichtspielen ja, aber eine Inszenierung von mir, nämlich die Judenbank, hat schon gastiert im Winterprogramm vor einem Jahr. Etwa vor einem Jahr oder ein Vierteljahr.
Okay, aber Sie haben sich sozusagen dann schon mal angeschaut, was auf Sie zukommen könnte, weil ich nehme an, man plant ja auch in die Zukunft, dass da vielleicht schon feststand, dass Sie dieses Jahr was machen.
Nee, das stand da noch nicht fest, aber ja. Ich bin eine große Shakespeare-Freundin und das Globe, also ich habe das Globe damals besichtigt, als wir hier mit der Judenbank gastiert haben, weil das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr besonderes Theater und ich glaube, in Neuss steht noch eines und in Berlin wird immer darum gestritten, wo denn eines hingestellt werden könnte, wenn eines gebaut werden könnte. Und ich glaube, sonst gibt es in Deutschland gar keins mehr. Es gibt hier eins und in Neuss, wenn ich das richtig weiß. Und deshalb hat mich dieser Spielort, der hat mich immer sehr, sehr interessiert.
Sie sind sonst wo tätig? Sind Sie fest an einem Haus tätig in Deutschland, einem Theaterhaus, oder sind Sie frei als Regisseurin tätig?
Ich bin als freie Regisseurin tätig, werde aber ab, warten Sie, wann beginnt mein Vertrag? Ab 1. August Intendantin vom Theater in Kempten und habe hab bisher immer frei gearbeitet. Ja, unterrichte seit über 10 Jahren an der Bayerischen Theaterakademie. Das ist eigentlich meine einzige Festanstellung jemals gewesen. Ich hab's nicht so mit den Festanstellungen. Ja.
Gehe ich mal zurück zu den Wurzeln. Ja. Wie sind Sie denn überhaupt zum Theater machen gekommen?
Ach ja, also wie eigentlich ganz viele, glaube ich. Ich habe Schultheater gespielt, ich habe im Schulchor gesungen. Ich habe immer Geschichten gemocht, immer. Also ich hätte auch als Buchhändlerin meine Tage verbringen können. Ich weiß nicht, ob in so einer Mega-Buchhandlung, ja, das stellt man sich, glaube ich, romantischer vor, als es dann tatsächlich ist. Aber so, Geschichten fand ich immer toll. Immer. wollte ich immer damit zu tun haben.
Das ist für Sie das Besondere am Schauspiel oder sind Sie selber auch die Schauspieler, als haben Sie selber eine Ausbildung als Schauspielerin erst gemacht?
Nee, ich bin Germanistin. Ich bin nicht mal Regisseurin. Bin Germanistin von der Ausbildung. Ich habe Philosophie und Germanistik studiert in München.
Und wie kommt man dann zur Regie?
Also das ist natürlich in gewisser Weise ein Unfall, aber es ist so, dass als ich begonnen habe zu studieren, haben in München unser Institutsleiter, der Herr Professor Beierdörfer, hat damals gesagt, es ist ein Desaster, dass Sie dieses Studium hier machen, weil Germanisten wird niemand brauchen. Wir brauchen im Moment keine Lehrer und auch sonst brauchen wir brauchen kaum Wissenschaftler. Machen Sie Praktika. Das war wirklich die Antrittsvorlesung in der Germanistik, war, machen Sie Praktika, gehen Sie zum Funk, gehen Sie zum Fernsehen, gehen Sie zu den Zeitungen, gehen Sie ins Theater, gehen Sie in die Verlage, gehen Sie wo immerhin es Sie hinzieht von Ihrem Interesse und machen Sie Praktika, weil Sie werden keine Arbeitsstelle finden, ne? Und ich habe das sehr ernst genommen, also mich hat das sehr hochgeschreckt und ich wollte ins Theater und habe dann die ersten Bewerbungen geschrieben und war gleich im ersten Semester am Nationaltheater in Mannheim dann und hatte eigentlich dann die ganze Zeit im Studium den Kampf, das Studium noch irgendwie zu Ende zu kriegen, weil dann wenn man dann viel arbeitet nebenher, dann wird's ja irgendwann schwierig, ne, sich aufs Studium zu konzentrieren. Also ich habe auch lange gebraucht, muss ich dann ehrlich gestehen. Aber
und der Abschluss war dann mit Staatsexamen, also zum Lehrerin? Oder nee, war nee, es,
ich habe Magister. Ich habe ein Magisteratium.
Aber Sie sind dann gleich sozusagen beim Theater geblieben, wenn man so will. Das andere noch nebenher fertig gemacht fast.
Ja, also ich habe immer eine große Liebe zur Uni gehabt, muss ich schon sagen auch. Und auch heute denke ich immer, ja, vielleicht ein schickes Zweitstudium nochmal. Also ich weiß nicht wann, aber also ich habe immer die Uni sehr gemocht. Es ist jetzt nicht, dass es eine lästige Pflicht dann für mich war, die ich dann eben absolviert habe. Das war es gar nicht.
Und was waren dann Ihre weiteren Stationen? Also Sie haben gesagt, jetzt Mannheim.
Genau, so dann von Mannheim. Beginn. Ja, dann das ist ja dann immer, dass man letzten Endes Leute findet, die einen mögen und die einen gut finden und die nehmen einen dann mit. Also ich bin da in die Endphase von Jürgen Bosse, als Intendant in Mannheim reingekommen und der ist ja dann nach Stuttgart weitergegangen und so bin ich nach Stuttgart gekommen und in Stuttgart habe ich dann jemanden kennengelernt, der mich in München ans Resi gebracht. Also es ging immer so diese Assistentenzeit, die ist eigentlich, wie sage ich das, das geht eigentlich relativ problemlos fast, ne? Weil wenn man in gewissen Zusammenhängen funktioniert, wird man dann weiterempfohlen und dann ist man irgendwo. Also viel schwieriger war, als ich das gemacht habe, war der Übergang von der Assistentin zur Regisseurin. Der war viel, viel schwieriger, weil sie haben, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber wir hatten vor 15 Jahren, ich sag mal, 70% Assistentinnen und 30% Assistenten. Aber wir hatten dann nachher 80% Regisseure und 20% Regisseurinnen. Dann können Sie sich vorstellen, wie viele von diesen 70% Assistentinnen Regisseurinnen geworden sind. Es ist halt, war lange ein Männerberuf. Ich glaube, jetzt hat sich's ganz gekippt. Jetzt sind wir bald bei 50-50, schätze ich.
Wie hat sich denn diese Umstellung von der Regieassistentin zur Regisseurin gestaltet, ohne zu neugierig sein zu wollen?
Auch durch einen Zufall. Also ich habe eine Produktion assistiert und der Regisseur ist erkrankt. Und zwar so erkrankt, dass er immer gesagt hat, in 3 Tagen bin ich wieder da. Und das ging immer so weiter, ne? Also er hat immer wieder gesagt, in 2 Tagen, in 3 Tagen, so dass man eben nicht gesagt hat, man sucht nach einem neuen Regisseur von der Theaterleitung aus. Nur nachdem die ersten 5 Tage ins Land gegangen waren und nichts passiert ist, haben die Schauspieler gesagt, jetzt wären wir nervös. Also wenigstens wiederholen das, was wir schon haben. Und wir haben noch einen Berg an neu anzulegen. Also dann lass uns doch einfach mit der Assistentin weiterarbeiten. Und der kam, die letzten 10 Tage war er dann wieder da. Ne? Und wir haben unterwegs alles umgekrempelt. Also wirklich durch so einen Zufall.
Was war dann rückblickend, was war denn so ein Theaterstück, eine Inszenierung von Ihnen, wo Sie sagen, das war eine von, also von den herausragenden für Sie selbst? Ich nehme an, Sie haben jetzt nicht nur Jugendtheaterstücke inszeniert.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt, das muss ich Ihnen sagen, das ist mein zweites Jugendtheaterstück überhaupt. Ne? Also da bin ich voll unerfahren. Ja. Also dieses, das Erste, was ich da eben gemacht habe, ja, das war Viel Lärm um nichts. Mhm. Das ist ein Shakespeare und das ist über 250 Mal gespielt worden. Es war ein Riesenerfolg. Sicherlich, also geholfen, mich durchzusetzen, hat Wahlverwandtschaften von Goethe. Das war auch so ein Monstererfolg, dass wir auch in Österreich gespielt haben, in Wien gespielt haben, dass wir in Berlin gespielt haben, in München gespielt haben. Also was sich auch in den großen Städten wirklich durchgesetzt hat. Und dann, ich habe für einige Inszenierungen Preise gekriegt. Ne? Das ist auch immer wichtig am Anfang, dass man ja halt durch diese Preise,
dass man wahrgenommen die man, wird dann.
Ja, für einen jungen Regisseur ist das sehr wichtig.
Gut, wir sprechen dann über das Jugendtheaterstück weiter. Zuerst haben wir noch ein bisschen Musik.
Gut.
Mit der KDR Society und ihrem Dance for Peace. So, wir sind weiterhin bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk und Gast im Studio ist Silvia Armbruster, Regisseurin des diesjährigen ersten Globe-Theaterstückes bei den Freilichtspielen Schwäbischall. Chick von Robert Qual nach dem Buch von Wolfgang Herrndorf. Als Sie an das Stück herangegangen sind, was haben Sie darüber überhaupt gewusst? Kannten Sie schon das Buch?
Ja, also ich muss sagen, ich habe den Christoph Biermeier und den Georg Kistner hier kennengelernt über das Gastspiel von der Judenbank und habe dann gesehen, dass die Chick machen. Also das war schon im angekündigt und habe dann gesagt, habt ihr denn dafür schon einen Regisseur? Weil, ehrlich gesagt, ich finde dieses Buch so toll. Ja. Und Chick habe ich ganz zufällig, ich bin mit der Bahn gefahren und hatte nichts dabei zum Lesen und bin in die Buchhandlung und habe einfach ein Buch genommen, das da rumlag. Also es ist einfach so ein Griff. Und habe das durchgelesen und war echt high danach. Also ich finde, es ist auch nicht nur ein Jugendroman, ja. Oder wenn Sie so wollen, ist es ein Jugendroman, der es schafft, dass wenn man es liest und selbst wenn man älter ist und sehr viel älter ist, total in dieses Lebensgefühl wieder reinkommt, ohne dass ich jetzt so, also ich habe nie ein Auto geklaut und ich habe nie versucht, in die Wallerei zu fahren mit diesem geklauten Auto. Und trotzdem schafft er das. Ich finde, das ist so ein bisschen so eine Mischung. Ich weiß, die Wissenschaftler werden jetzt alle aufjaulen, aber es ist so eine Mischung aus Werther und Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Ne? Also es gibt so Bücher, die schaffen das einfach, wirklich ein Lebensgefühl aus einem bestimmten Lebensabschnitt so wunderbar zu transportieren, dass es so was Übergültiges hat sozusagen. Und ich finde, das schafft der Herrndorf total.
Mir fällt gerade ein, wir haben noch was vorher vergessen. Das müssen wir noch schnell nachtragen. Eine Inszenierung, eine der für Sie herausragenden Inszenierungen, ist mir gerade noch eingefallen. Da kommen drohende Blicke von Ihrer Tochter bereits von linker Seite.
Die möchte das unbedingt gesagt haben, aber jetzt sagst auch du den Titel.
Entschuldige, Mom, aber das ist dein Interview.
Okay. Also das ist von Josef Roth, auch ein ganz wunderbarer Text, die Legende vom heiligen Trinker. Und das haben wir vor 5 oder 6 Jahren gemacht und meine Tochter spielt die heilige Therese. Und deshalb möchte sie auch unbedingt, dass dieser Abend erwähnt wird.
Gut, damit haben wir das nachgetragen. Und Ihre Tochter hat selbst dieses Buch dann gelesen auch?
Ja, die Lieselotte hat es gelesen, aber nach mir. Ne? Also ich habe es zuerst gelesen.
Entspannt sich eine Diskussion darum?
Ja, also jetzt sind ja Ferien und die Lieselotte ist jetzt eben da und guckt auf den Proben zu und sagt mir dann schon, was sie findet, was in den Proben jetzt anders ist wie in dem Buch und was ich doch nochmal bedenken soll.
Mhm. No? Manche bezeichnen das Stück auch so als eine Art Roadmovie. Da hätte man den Bezug zu Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Da geht es natürlich am Mississippi entlang als Wasserstraße gewissermaßen hier mit dem Auto, mit einem alten Lada.
Auch noch. Der Lada.
Ja, wobei dieser Chick, diese Figur ja ein junger Russlanddeutscher ist, der genauso Außenseiter ist wie sein Mitspieler in Anführungszeichen. Kamen bei Ihnen auch so, oder haben Sie sich dann auch mal mehr auseinandergesetzt mit diesem Problematik Russland-Deutsche? Wenn man heutzutage ich hatte das Vergnügen ja hier über das Radio ein Projekt im Gefängnis zu machen, dann halt eben feststellt, so ein Drittel der Insassen in so einer Justizvollzugsanstalt sind eher jüngere Russland-Deutsche, ein anderes Drittel eher türkische Insassen und der Rest sozusagen alles Mögliche. Da ist ja auch so Drogenproblematik und dieses Außenseiter-Dasein, das viele russlanddeutsche Jugendliche jetzt nicht mehr, aber als in dieser Zeit 90er Jahre.
Scherbenpark, war so ein Buch.
Da war das ja besonders extrem. Hat das für Sie in der Vorbereitung eine Rolle gespielt, sich damit auseinanderzusetzen?
Ja und nein. Also ich habe... Also ich verstehe den Chick jetzt nicht nur als eine Sozialstudie vom Herrndorf aus, sondern Was der Herrndorf ja schafft und was ich so großartig finde, ist, dass Mike, das deutsche Mittelstandskind, also gehobene Mittelstandskind, hat ja durch den Chick wirklich die große Freiheit. Ne? Und ich finde, der Chick ist ein bisschen mein Freund Harvey. Also das ist, ne, also was kennzeichnet dieses Mittelstands, dieses Mittelschichtskind, dass es vor allem Angst hat, ne? Das ist, was es sagt, ne? Also alle, das Fernsehen, die Eltern, alle sagen dir, geh nicht mit Fremden, pass auf, jeder versucht dich über den Tisch zu ziehen. Mhm. Da draußen, diese Welt ist böse und gemein, ne? Und was Mike ist ein bis zur Hysterie ängstlicher Charakter, ja? Und sehr vermuscht, also eine Muschel, sehr introvertiert, wenn man so will. Und dann kommt dieser Russe und sagt, komm, das ist doch egal, wir fahren jetzt einfach weg. Ja, und das ist eigentlich wie die das, was einem die Angst nimmt und was einen stark macht. Ne? Also ich habe das viel mehr so gesehen, dass man sich immer wünscht, also ich wünsche jedem einen Chick. So blöd gesagt, ja, aber.
Hat für Sie die Rolle des Mike als Erzähler da auch eine bestimmte Rolle gespielt?
Ja, das ist natürlich so, ne? Sie wissen, also das ist jetzt alles total spekulativ, was ich jetzt sage, ja. Mhm. Aber Sie können natürlich sagen, Mike, das spielt ja in den Sommerferien, ne? Und Sie können auch sagen, Mike, und die Eltern fahren weg, die lassen den allein, ne? Die Mutter.
So eine Art Stand by me, sozusagen auch.
Sie können sagen, der Mike ist die ganze Zeit zu Hause in seinem Zimmer und Chick ist eine Reise und eine etwas, was in seinem Kopf ist. Mhm. Also wie ich meine, das ist nur eine Spielart, wissen Sie, wie ich meine, eine Spielart im Kopf, wie man das lesen kann. Aber diese Spielart gibt's und diese reine Sozialstudie, die Sie vorher angesprochen haben von dem Chick, das ist eine Komponente, die der Herrndorf auch am Ende mit dieser Gerichtsverhandlung, ne, wo der deutsche Jugendliche und der russischstämmige Jugendliche dann ganz unterschiedlich behandelt werden. Vor Gericht für das gleiche Vergehen, wo er es mal anklingen lässt. Aber unterwegs auf dieser Reise ist wirklich das Mittel gegen die Angst heißt Chick. Mittel für Lebensfreude heißt Chick. Das Mittel für Freiheit und auch Wärme, das ist alles Chick.
Radio hier auf Radio Störfunk, am Mikrofon Ralf Snorawa, Gast im Studio Silvia Armbruster und Tochter Lieselotte, die sich in Schweigen hüllt. es geht um Chick, das Stück, das von Robert Coal nach dem Buch von Wolfgang Herrndorf, das Silvia Armbruster hier in Schwäbisch Hall bei den Freilichtspielen im Globtheater inszeniert. Und vorher hatten wir schon rausgehört, Shakespeare-Fan. Und natürlich dann vom Globtheater auch nochmal. Und wenn das so jetzt zusammenkommt mit diesem Jugendtheaterstück, das man da drin inszeniert, was macht man aus dem Stück oder was macht man mit Stück und Theater zusammen?
Naja, also was gut ist an dem Stück, ist, dass das ist ja sozusagen, der Koal hat ja in der Fassung vorgeschlagen, dass der Chick und der Mike aus dem Grundraum alles improvisieren. Also sie haben in einer gewissen Weise, wie bei Shakespeare, eine Wortkulisse. Ne? Also der nächste Schauplatz wird angesagt. Und was benötigt wird, wird aus den vorhandenen Gegenständen improvisiert. Jetzt werden wahrscheinlich alle wissen wollen, wie sieht der Lada aus? Ne? Eines der Hauptbühnenbilder als Hauptrequisit, wenn
also
man so will, für die Reise.
In den Raum bekäme man ihn rein.
Ja, man bekäme ihn rein. Und Sie werden lachen. Wir haben eine Art öffentliche Probe, die eine Firma gekauft hat oder die diese Firma besucht. Und ich will jetzt den Namen der Firma nicht nennen, um nicht Schleichwerbung zu machen. Aber es handelt sich um eine große Automobilfirma. Ja, und ich habe gesagt, die kommen nur, weil sie den Lada sehen wollen. Ja. Aber also das will ich natürlich nicht sagen. Ne? Das will ich jetzt natürlich nicht. Wie wir das machen, will ich natürlich nicht sagen. Also sonst wär ja aller Reiz schon weg, sich das anzuschauen.
Ja,
aber der Bühnenbildner hat echt eine schöne Idee gehabt. Das kann ich. Der Stefan Morgenstern macht das Bühnenbild. No? Und das würdest du auch sagen, oder? Der hat wirklich eine schöne Konzeption, Raumkonzeption gefunden, wie man das umsetzen kann.
Raumkonzeption ist auch das richtige Stichwort. Improvisieren, gut und recht, aber so bietet ja so ein Theater gerade also die Möglichkeit, eigentlich fast überall zu spielen. Zwischen den Zuschauern in der Mitte, auf drei Ebenen, einmal drumherum.
Ja, wir versuchen auch alles. Aber der Punkt ist, also was an diesem Globe sehr, sehr speziell ist, ist, dass sie eine ganz eingeschränkte Sicht haben. Mhm. Also sie haben eigentlich nur, da merkt man, dass das als Provisorium erbaut worden ist, ne? Weil wenn sie in London in das Globe gehen, da haben sie natürlich von überall Bombensicht, überall hin. Während hier im Globe haben sie von vier, also gibt es eigentlich nur eine Fläche von 4x4 Quadratmeter, die wirklich von allen Plätzen eingesehen werden kann. Und sobald sie diese 4x4 Quadratmeter verlassen, verlassen sie für manche Menschen im Zuschauer, aber auf jeden Fall den sichtbaren Bereich. Ne? Und das ist natürlich schlecht, also um jetzt nicht das andere Wort mit SCH zu benutzen. Das ist sehr, sehr speziell. Ne?
Aber Sie wollen jetzt nicht damit sagen, dass es alles sich nur auf 4 Quadratmetern abspielt.
Nein,
natürlich
nein.
Auch mal interessant, aber.
Nein, es geht ja um Freiheit, nicht um eingefangen sein. Ja. Es ist, nein, wir versuchen schon wirklich den Raum zu nutzen und zu bespielen mit allen Möglichkeiten, die Sie da genannt haben. Ne? Mhm. Tatsächlich. Aber ich will Ihnen trotzdem nicht sagen, wie.
Wie hat sich denn die Arbeit mit den Darstellerinnen und Darstellern gestaltet?
Na, die gestaltet sich ja noch.
Ah ja, okay. No?
Die gestaltet sich ja noch.
Aber es ist ja im Grunde jetzt schon an dem Punkt wahrscheinlich, wo man sagt, jetzt ist ein Ziel abzusehen. Ne?
Ja, das Ziel ist abzusehen. Ja, also sehr, sehr angenehm. Das ist ja ein 3-Personen-Stück, also auf eine Besetzung von 3 Schauspielern reduziert. Das heißt, wenn das 3 Kollegen sind, die gut miteinander arbeiten können, ist es für einen Regisseur eine Freude. Wenn die 3 sich nicht mögen, ist es für den Regisseur
eine Qual.
Ja, ist eigentlich nicht zu machen. Und die arbeiten gut miteinander. Das sind der Pedro Stirner, der schon mehrfach, glaube ich, hier war. Mhm. Im Rössel, glaube ich, war er. Herr Taschenbier ist er im Sams. In Virginia Woolf war er, glaube ich, Nick. Der ist unser Chick. Und das freut mich sehr. Und Mike ist Florian Peters, der ist das erste Mal hier. ein Absolvent von der Bayerischen Theaterakademie. Also ich kenne ihn noch als Studenten da. Und ebenso von der Bayerischen Theaterakademie die Corinne Steudler. Ist auch das erste Mal hier und geht dann, glaube ich, in die Revue in Stairways. Spielt die auch mit danach.
Wie haben die sich geäußert im Umgang mit dem Theater? Ich meine, gerade die, die jetzt das erste Mal da sind.
Also als sie das erste Mal rein sind und da war also das Bühnenbild schon in Teilen aufgebaut, haben die beide gesagt, boah, ich habe voll Lust hier drin zu spielen. Also das ist natürlich echt ein Spielplatz, dieses Theater, ne? Mhm. Und jetzt merkt man die Tücken aber auch, ne? Also es sind die, das eine ist die Sicht, das andere ist die Akustik. Mhm. Da muss man schon gewaltig Gas geben, ne? Damit man da durchkommt. Aber im Prinzip, die haben gesagt, das ist ja eines der tollsten Theater, wo wir je waren. Nein, das ein Globe ist schon was Tolles. Ne? Das muss man wirklich sagen. Und hier die Kollegen, weil ich gesagt habe, zum Georg Kiesner, um Gottes Willen, mit dieser eingeschränkten Sicht, sag mal, habt ihr da nicht rasend viele Beschwerden? Und dann hat er gesagt, nein, das wissen die Leute. Die Leute wissen, dass du von ganz vielen Plätzen aus einfach eine schlechte Sicht hast und das also gehört einfach dazu, so wie der Regen auch dazu gehört bei Freilicht. Ne?
Ja, wobei natürlich auch also selten mal das Theater wirklich völlig ausverkauft ist. Also meistens wissen die Leute schon, wo die guten Plätze sind, dass man noch gut sieht. Also im zweiten, höchstens bis zur zweiten Reihe und so weiter.
Ja, ja, sie versuchen auch die ganz schlechten, also das ist quasi links und rechts außen, ja. Ne? Am Rund, da wird es ja fast unmöglich. Ne? Und da kommen ja, da sind Plätze hinter Säulen. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe vor, weiß ich nicht, 10 oder 12 Jahren hier mal eine Vorstellung, nee, vor 8 Jahren etwa eine Vorstellung hier gesehen. Mhm. Bin allerdings über eine Kollegenkarte, also wahrscheinlich über die Karten, die man halt ans Normalpublikum dann nicht mehr rausgibt, die gibt man ja an Kollegen dann raus. Ja. Und ich saß einfach hinter einer Säule. Und ich habe mir gedacht, was ist das denn hier? Ja?
Links und rechts davon
vorbeischauen. Links und rechts, ja, huschten immer irgendwelche Schauspieler durch mein Blickfeld. Aber in der Mitte hatte ich eine schöne Säule, ja.
Huschen, das hört sich fast nach einer Goritzki-Inszenierung an.
Nein. Das war eine Biermeier, aber ich bin nicht, das weiß ich alles nicht mehr so genau. Aber ich war echt irritiert. Ja.
Für die drei Ebenen, um nochmal drauf zurückzukommen, spielen die für Sie eine bestimmte Rolle bei der Inszenierung jetzt?
Ja, immer wieder. Also wir haben so eine dramaturgische Schichtung sozusagen, ne, in der Art, wie die Bearbeitung von dem Koal läuft. Also der Robert Koal hat die Bühnenfassung gemacht von dem Roman. Und es gibt sozusagen die Erzählebene Mike, ne, also der sich erinnert. Dann gibt es Isa, die das mit übernimmt. Dann gibt es die Direktsituation zwischen Chico und Mike. Also das, wir versuchen das immer je nachdem, wie die Erzählstränge jetzt laufen, das zu nutzen, einfach diese drei Ebenen. Aber jetzt überhaupt nicht sklavisch.
Mhm. Ich frage mich deshalb, weil es gibt auch Übernahmen von anderen Theatern, die halt dann meistens nur auf einer Ebene natürlich stattfinden.
Ja gut, aber...
Da wird es dann manchmal auch ein bisschen langweilig jetzt von der Inszenierung, wenn man dann da...
Haben Sie schon mal gesehen? Ach so, Sie meinen, wenn wir jetzt nur unten bleiben würden, dann wäre es langweilig. Nein, das können Sie ja die Schauspieler nicht dazu überreden. Da kann ich auch meinen Bühnenbildner nicht dazu überreden. Ich meine, wenn der das sieht und wir haben unendlich viele Möglichkeiten, die anderen Stockwerke zu erreichen. Sehr viel mehr, als die eigentliche Architektur vorgibt, ne? Ich will aber nicht sagen, wie das Bühnenbild aussieht.
Ich
Nein, das ist auch nicht. Aber
es gab ja schon alles Mögliche. Es haben sich Leute abgeseilt oder
ja,
was weiß ich.
Das abgeseilt?
Ja, ja.
Wie bei Tarzan?
Mhm. Ganz naja, von, ich glaube, vom Dach oben runter hat sich jemand abgeseilt.
Oh Gott. Also man kann alles Mögliche darin tatsächlich machen. Und
was man nicht drin machen kann, wissen Sie, ist Feuer. Sie können nicht mal ein Tischfeuerwerk anzünden, weil das Holz ist offensichtlich, also die Brandschutzbestimmungen sind so, Sie können einen Regen da oben sich reinregnen lassen und alles, aber Feuer geht nicht in der allermindesten Form. Sie können nicht mal eine Kinderpistole, wissen Sie, so ein Revolver, was Kinder an Fasching haben, nicht mal das darf abgefeuert werden. Also die Feuerschutzbestimmungen sind ganz, ganz streng.
Gut, um das ein bisschen aufzulockern, etwas Musik.
Thank you.
Freilichtradio auf Radio Störfunk. Am Mikrofon Ralf Sonraber, Gast im Studio Silvia Armbruster. Und jetzt sind wir eigentlich bei Chick so und im Globetheater so bei allem durch. Das Globetheater soll mal wegkommen auch. Ist jedenfalls geplant. Für bis 2018 soll es noch stehen und dann weg. Werden Sie ihm nachtrauern?
Wenn ich das richtig verstehe, soll ja etwas gebaut werden, was ähnliche Möglichkeiten hat. Ne?
Ja, also, aber an einem griechischen Theater orientiert.
Ja, Gesundheit. Gesundheit. So eine Mischung, oder? So wie ich das verstanden habe.
Ja, so ein bisschen. Auch mit drei Ebenen.
Auch mit drei Ebenen. Also das ist ja eigentlich das Wesentliche. Ne? Diese überrunde Form, die das Amphitheater auch hat. Das ist ja die Shakespeare-Bühne und das Globe und das Amphitheater ganz ähnlich. Und halt die drei Etagen.
Und man soll von überall gleich gut hören und sehen.
Ja, das wäre natürlich Bombe, ne? Das wäre Bombe, muss man schon sagen.
Also dann würden Sie dem Globetheater nicht mehr nachtrauern?
Nee, wenn diese Möglichkeiten da sind, dann würde ich ihm gar nicht nachtrauern. Ich habe ja auch gehört, das soll geöffnet und geschlossen werden können, ne? Dieses neue. Also wenn ich das,
ja,
also können Sie ein Globe?
Quasi mit Schiebedach.
Genau, dann können
das,
Sie.
Das, was der Lader nicht hat.
Und wie er das nicht hat. Der Lader hat vieles nicht.
Ja.
Ein schäppriges Radio.
Haben Sie denn vor, sage ich jetzt mal so, ich nehme schon ein bisschen was vorweg vielleicht, aber haben Sie schon vor zu sagen, also es hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, hier in Schwäbisch Hall zu inszenieren, da will ich auf jeden Fall nochmal.
Also bis hierher, ich habe ja immer noch 10 Tage vor mir. Nein, bis hierher hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Allerdings muss ich Ihnen sagen, bewundere ich die Kollegen, die da auf der Treppe sind, wirklich sehr. Also meine Kollegen Regisseure, wie auch die Kollegen Schauspieler. Aber ob das mein Talent wäre, diese Treppe zu bedienen, das wage ich echt zu bezweifeln, weil das ist schon ein Monster. Ne? Also das ist schon gewaltig und gibt irrsinnig viel vor durch die Treppe selbst. Ne? Das ist also eine viel stärkere Vorgabe, als ich jetzt das Globe ist ein Ermöglicher.
Ja.
Ne? Und die Treppe ist
spielen,
ja, und die Treppe ist wirklich eine Vorgabe. Und da immer wieder was Neues drauf zu erfinden, das ist echt eine Herausforderung, finde ich. Und wenn ich diese Dimension angucke, die das ganze Ding hat, denke ich mir, das ist wahrscheinlich nichts für mich.
Also wenn, dann im Globe?
Ja, da fühle ich mich sehr wohl.
Und gibt es schon so ein Wunschstück? Das kann man ja schon mal formulieren.
Nein, das da. Nein. Also der Christoph Biermeier hat gesagt, wenn es tatsächlich in so eine Mischform geht aus Amphitheater und Globe, wenn das tatsächlich das ist, muss ja alles noch geklärt werden, ob überhaupt und so weiter. Ne? Ja. Das sind ja jetzt einfach, ich sage jetzt mal, Träume.
Alles sehr hypothetisch noch.
Sehr, sehr hypothetisch. Aber wenn, dann bietet sich natürlich mal an, in der Antike zu gucken, was es da denn gibt. Mhm. Ne? Dann kann man da natürlich mal hingucken. Und ich finde zum Beispiel Lysistrate wirklich ganz toll.
Mir wäre jetzt spontan Antigone eingefallen, aber. Ja.
Auch das, aber das ist, wird viel gespielt. Ja. Ne? Antigone wird wirklich viel gespielt. Das ist natürlich ein tolles Stück. Ist ja ohne jede Frage. Während Lysistrate ist jetzt ganz toll neu übersetzt worden vor knapp 2 Jahren, nicht ganz. Sehr deftig, sehr derb, sehr direkt, sehr modern. Sie lesen das und denken sich, bitte, wie alt? Dieser Text ist über 2000 Jahre alt, das ist nicht möglich, ja.
Also was konkret an dieser Handlung reizt Sie?
Die Direktheit. Also diese Direktheit von, also die, ne, diese Diskussion, wie die Frauen darüber sprechen, dass sie den Männern den Sex verweigern, um dann den Krieg zu beenden. Ne? Und dann diese Konsequenz, mit der die das durchziehen. Ja, die diskutieren, ein paar sagen ja, dass sie ganz bestimmt verprügelt werden von ihren Männern und so. Ja. Es werden ja alle männlichen Verhaltens- und Reaktionsweisen werden ja besprochen. Und dann kommen ja die Einzelnen nachher, die verschanzen sich dann ja. Ja. Und dann kommen ja die einzelnen Abordnungen, kommen da. Ne? Erst der Chor der älteren Frauen, dann der Chor der älteren Männer. dann kommt ein sehr aufgebrachter Ehemann da an. Also das, ich finde, das ist in fast in einer satirischen Zuspitzung, ne, wird da gezeigt, wie private und gesellschaftliche Verhältnisse ineinander greifen. Das ist schon sehr schön.
Jetzt gibt's ein Stück, das ich am Schluss spielen möchte, das bei Chick.
Sie sind
eine
mutig.
Dauerrolle spielt, nachdem ich jetzt schon so x-fach, während die Musik hier lief, darauf hingewiesen wurde. dann aber doch noch die abschließende Frage, warum gerade dieses Stück?
Das ist im Text. Ich habe auch, also mir kam der Fußnagel hoch, ja, als ich, genau, das müssen wir dann wirklich tun. Aber wir haben jetzt viele schöne Variationen dafür gefunden. Das ist einfach so, dass dieser Lader, der geklaut wird, ist mit einem furchtbar alten Kassettenrekorder bestückt und da gibt's genau eine Kassette. Und auf dieser einen Kassette ist genau ein Lied in mehreren Varianten drauf. Und da natürlich zum großen Gefühl der Freiheit gehört, dass man die Scheibe runterdreht, es draußen 35 Grad hat, man den Arm raushängt, ja, und dabei die Musik auf die lauteste Lautstärke dreht, die man hat.
Dann stellt man sich doch vor, dann ja, Born to be Wild oder sowas.
Hammer aber nicht. Es gibt eben in dem Lader nur diese eine Kassette und da ist dieses eine Lied drauf.
Nur die Ballade pour Adeline, aber...
Genau.
Gut, in Variationen.
In Variationen. Das heißt, Variationen.
Man kann auf den Freitag nächste Woche, Freitag, 12. Juni, gespannt sein. Um 20 Uhr geht's los mit der Premiere.
Genau.
Ich kann nur sagen, toi, toi, toi.
Wird schief gehen.
Und habe jetzt hier am Ende der heutigen Sendung tatsächlich auch diese Adelaide Pool Adeline gefunden in der Originalversion.
Oh, okay.
Mit Richard Kleidermann.
Na dann.
Gänsehaut.
Ja, auch Lieselotte findet Gänsehaut. Ja. Ist angesagt. Es ist natürlich der Klassiker schmalziger Musik.
Ja.
Wahrscheinlich wollte Herrndorf einfach irgendeine Form von Übertreibung haben.
Es ist eine Ironie, ganz bestimmt.
Lebt er eigentlich noch?
Nee. Ja, schlimmerweise nicht. Der Herrndorf ist ja gestorben. Das war ja so schlimm, dass der das war ja wirklich sein Durchbruch, dieses Buch, ne?
Ja.
Und dann,
ein paar Jahre mehr und er hat irgendwas anderes noch dazu.
Er hat noch was geschrieben, aber er hat gesagt, er hat einfach gar nicht mehr die Zeit gehabt, das Geld auszugeben, das er verdient. Er hat immer in einer Einzimmerwohnung gewohnt.
Gut, deshalb für ihn jetzt.
Für ihn.
Und wer hat es geerbt?